Herzlich willkommen, neue Folge Verbrechen ohne richtigen Namen. Erstmal ein wichtiger Hinweis, würde ich es nennen.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Wir wollen, Alice, über Geld reden, nicht wahr?
Unbedingt.
Haben wir ja in der letzten Folge schon. Mhm. Da ging es darum, wie klaut man 400 Millionen Euro in Diamanten und in Bargeld?
Bisschen aufwendig kam es mir vor, dir auch.
Bisschen aufwendig, außerdem illegal. Wir wollen heute oder jetzt mal schnell darüber reden, wie man wirklich mit einem guten Gewissen und legal möglicherweise an eine Menge Geld kommen kann.
Und zwar über die NKL-Lotterie, lieber Jochen, die Norddeutsche Klassenlotterie.
Staatlich von allen 16 Bundesländern, ne?
Die 148. NKL-Lotterie. Und jetzt reden wir mal über Gewinne. Jochen, 400 Gewinne von 1 Million Euro und mehr.
Häuser, Autos,
Gold.
Ja, Gold. Richtig.
Höchstgewinn, Jochen?
30 Millionen.
Ja, die Chance auf den Höchstgewinn. Mhm. 1 zu 45.724.737.
Mal eben schnell ausgerechnet.
Sehr gern haben, ja. Was diese Zahl angeht.
Aber nur auf den Höchstgewinn, ne?
Bitte?
Aber nur auf den Höchstgewinn ist die. Nur auf den Höchstgewinn ist die so. Trefferchance pro Los liegt bei über 50%. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ja.
So, wie funktioniert das, Jochen?
Man meldet sich an, man kauft sich ein Los auf www.nkl.de/gewinnen. Bis zum 1. April bestellt man los. Die Lotterie geht über 6 Monate und die Gewinne, die steigen dann von Monat zu Monat. Start nochmal 1. April.
Die Trefferchance liegt bei, wie du eben gesagt hast, über 50% bei Teilnahme an der gesamten Lotterie. Wir möchten natürlich wie immer in unserer Verantwortung als vernünftige Menschen dazu sagen, dass Spielteilnahme ab 18 ist. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf nkl.de/Glücksspielsucht. Und was wir nochmal sagen möchten ist, man kann legal richtig an viel Kohle kommen. Das geht anscheinend, oder?
Es geht anscheinend. Man muss nicht nach Antwerpen fahren und Diamanten und Bargeld klauen. Ein Los bei der NKL-Lotterie, der staatlichen Lotterie, wo natürlich der Gewinn auch garantiert ist. Da das alles staatlich ist, ist es auf sicheren Boden und die Durchführung der Lotterie wird streng und amtlich überwacht. Da gibt es amtliche Spielpläne, ausgewiesene Gewinne, da kann man sich komplett drauf verlassen.
So sieht's aus.
Also, wir drücken auf alle Fälle die Daumen. Wie das Ganze geht, nochmal bei uns in den Shownotes.
Unser Intro ist so toll, ne?
Es ist wirklich so toll.
Toll.
Herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen, Folge 30. Mhm. Und endlich darf ich auch mal wieder mitmachen. Was heißt darf? Endlich kann ich mal wieder mitmachen. Und ich freue mich super drauf. Und damit erstmal hallo Alice.
Hallo Etienne, schön, dass du da bist.
Hallo George.
Hallo.
Hi Jochen.
Hello.
Na, wie geht's euch? Alles gut?
Gut, gut, gut.
Ja.
Wir sind endlich mal wieder alle zusammen, ne?
Das ist echt.
Ich bin ein bisschen aufgeregt tatsächlich, weil Alice schickt ja jetzt immer so ein paar Begriffe vorab, wo sie dann sagt, wenn ihr wollt, könnt ihr euch mal zu diesen Themen gedanklich schon mal mit beschäftigen. Darf ich sagen, welche 3 Wörter das dieses Mal waren? Oder würde das zu viel verraten? Nein, dann, okay, ich sehe schon anhand eurer, okay.
Ich überlege, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Okay, ich sag eins. Okay, eins davon war Oklahoma. Und dann habe ich so wirklich überlegt, okay, fuck, also Oklahoma fällt mir halt absolut gar nichts ein. Gab es da nicht mal einen Bombenattentat oder so?
Ja.
In Oklahoma?
Ja,
irgendwas erinnere ich mich
daran. War das Timothy McVeigh? War das Oklahoma?
Ich weiß nicht, ich erinnere mich nur irgendwie Oklahoma Bombing oder irgendwie so, ist in meinem Kopf abgespeichert, aber ich weiß auch nicht mehr, wer, was und warum. Und ansonsten, was verbindet man denn noch? Oklahoma? Ich habe nichts. Nothing.
Eine Grenze zu Texas, ne?
So. Also das Gute ist ja, wenn wir euch schreiben, ihr beiden lieben Jochen und Etienne, ihr könnt, wenn ihr möchtet, na, dann passiert nichts, wenn ihr nicht könnt. Weil das ist niemals ein, ich würde mal sagen, sowas wie ein roter Faden, der dann verloren ginge. Ne? Aber vielleicht habt ihr ja mal einfach Assoziationen zu Sachen und deshalb schmeißen wir so Begriffe dann mal rein, damit ich nicht immer so viel Redeanteil habe.
Aber dann wäre meine, also erstens mal finde ich super, wenn du viel Redeanteil hast. Und zweitens würde ich gerne mal dann die erste Frage stellen, nämlich im Sinne von, spielt die heutige Folge sozusagen in Oklahoma?
Unter anderem.
Okay, dann hätte ich hier ein paar Fakten. Oklahoma hat 3,9 Millionen Einwohner bei einer Fläche von 181 Kilometer? Mhm. Quadratkilometer, okay. Mhm. Ich wollte gerade sagen, also aber klein. Die durchschnittliche Höhe ist 395 Meter und der höchste Punkt ist 1516 Meter. Black Mesa ist wohl offensichtlich ein Berg. Black Mesa, wie bei Half-Life.
Half-Life, ja.
Ja, ne? Und ansonsten habe ich, mehr Infos habe ich nicht über Oklahoma. Es gibt doch die Oklahoma Thunder. Oklahoma City Thunder ist natürlich ein NBA-Team, das ich kenne. Was, glaube ich, früher die Seattle Supersonics waren. Mehr habe ich nicht.
Todesstrafe?
Oh, ja? Ja, Riesenthema.
Oklahoma? Ja. Ich meine, in Oklahoma gibt es Todesstrafe, ne?
Und zwar las ich dazu, dass dort die Death Row-Häftlinge, weil die diese Medikamente für die Todesstrafe nicht geliefert kriegen, um Erschießung gebeten haben. Also, ja, das war das Letzte, was ich dazu gelesen habe. Aber ich würde gerne, wenn es euch recht ist, mit der Geschichte einsteigen.
Na klar.
Denn die hat es heute unterhaltsamst in sich, bizarrst in sich. Und es wird, Georg, was würdest du sagen, gar nicht mal so gewalttätig?
Och, nö. Geht so. Geht.
Insofern steigen wir ein 1880.
Da erinnere ich mich nicht mehr dran.
Nee. Das ist, mir kommt's vor wie gestern. Also die 1880er Marke ist die, wo wir loslegen. Wir hören viel, viel später auf. Das hat diverse Gründe. 1880 wird Elmer McCurdy geboren. Und zwar am 1. Januar, am Neujahrstag des Jahres 1880. Nicht in Oklahoma, sondern in Washington, Maine. Und zwar als Sohn der unverheirateten 17-jährigen Sadie McCurdy. Curdy.
Unverheiratet?
Das ist schwierig, das wissen wir schon.
1880, ne? Unverheiratet?
Mhm. Was war denn da los?
Ich meine, 17 ist sie alt genug, um schon ein paar Jahre verheiratet zu sein?
Ja.
Das läuft da falsch.
Ja, also da muss irgendwie ganz gefährlich was falsch gelaufen sein. Georg, die Identität des Vaters ist unbekannt. Man vermutet, es sei jetzt nicht appetitlicher, Sadies Cousin. Charles Smith. Um Sadie allerdings jetzt die Schande und die Peinlichkeit zu ersparen, dieses uneheliche Kind und unverheiratet durch die Gegend zu hoppeln, bieten Sadies Bruder George und seine Frau Helen an, den jungen Elmer zu adoptieren. Hm. Damit es erstmal gar nicht so an die Oberfläche kommt. Ich gebe ein bisschen Vollgas, denn 1890 mit 10 Jahren stirbt, als Elmer 10 Jahre alt ist, stirbt George, sein Ziehvater, an Tuberkulose. Gar nicht so sehr.
Ich wollte gerade sagen, Tuberkulose bestimmt, oder?
Ja, TB.
Ist immer und, Tuberkulose. Ja.
TBD.
Übrigens, weil auch in dieser Gegend in Maine
TB.
Viel Bergbau war. Ne? Und die Bergleute, die hatten auch gerade bei die Bleiminer, die hatten gerne mal Tuberkulose. Das ist immer mal gerne auch auf die Gesundheit gegangen. Immunsystem und so weiter. Gut, der stirbt. Sadie beschließt jetzt mit der Adoptivmutter Helen und mit dem kleinen Elmer, dem 10-Jährigen, nach Bangor, Maine zu ziehen. Leuchtet was auf in euren Köpfen bei Bangor, Maine?
Stephen King.
Ja. Stephen King ist Maine immer Maine.
Also alles ist immer Maine bei Stephen King.
Warum eigentlich? Ist er da als Kind groß geworden oder so? Ja. Oder weiß man,
er lebt da noch immer, oder? Lebt er jetzt? Ich weiß es nicht.
Der ist in Maine. Und in Bangor spielt doch, glaube ich, auch ein Hauptteil seiner Romane, ne?
Kommt auf jeden Fall oft vor. Ja, ich überlege gerade, welches das.
Ja.
Ritter der Kuscheltiere? Ich weiß es nicht genau.
Ich glaube, ja, Georg, du hast recht. King. Dort jedenfalls ziehen sie hin. Und wo Sadie schon mal dabei ist, Veränderungen anzugehen, sagt sie auch gleich mal ihrem Sohn Elmer, dass sie seine Mutter ist und nicht Helen seine leibliche Mutter. Das verstört Elmer in seinen Teenager-Jahren deutlich. Also sein bisher recht geordnetes Leben genau genommen ab seinem 10. Lebensjahr gerät. Und für ihn erstmal in Unordnung. Er wird rebellisch und beginnt sich gegen Regeln aufzulehnen. Unter anderem beginnt er früh zu trinken.
Jochen, zuhören.
Was heißt früh? Also vor eins oder?
Zur ersten Stunde, aber richtig gut, Etienne. Der beginnt früh zu trinken. Genau, also in seinen Teenagerjahren, da die alle relativ früh loslegen, auch mit Arbeiten, kann das gut schon so um die 10, 11 Jahre gewesen sein. Er beginnt nun eine Klempnerlehre bei seinem Großvater in Bangor, Maine.
Das macht er ganz gut.
Bitte?
Passt zum Trinken.
Darf ich da zu dem Thema ganz kurz einen Einwurf haben, einen medizinischen Einwurf? Je jünger man ist, desto gefährlicher ist es, weil nämlich die Leber in jungen Jahren den Alkohol noch nicht abbauen kann. Das heißt, wenn du 6 oder 7 oder 8 oder 9, ich weiß nicht, ob das 10 auch schon ist.
Bist du voll, bis du 16 bist?
Ja, also Dauer. Nee, es ist tatsächlich richtig gefährlich, weil die Leber eben noch keinen Alkohol abbauen kann.
Wann kann die das denn, Jochen?
Ja.
Als Chefmediziner.
Da gucke ich gleich nochmal nach.
Spätestens, wenn du das erste Mal richtig gut vom Turm gesprungen bist, glaube ich, im Freibad,
ich auch.
Dann kann die das, oder?
Ist das so ein Pubertätsding vielleicht, dass die Leber sich dann denkt, so jetzt, wenn hier Party ist, dann aber auch Alkohol abbauen.
Ja. Okay. Ich guck nach.
Ja, also Klempnerlehre Opa, das macht er ganz gut. Er lebt recht komfortabel, hat sein Auskommen, kriegt es hin, ist fleißig. Dann zum Höhepunkt der Wirtschaftskrise, das ist übrigens die sogenannte Panik von 1893. Da war ein bisschen was los, es war die Finanzkrise des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten. Ich gehe nicht tiefer da, wer sich informieren will, Shownotes, dies, das.
Jochen weiß gar
oder E-Mail an mich.
Einfach Jochen fragen, ja. Kann man einfach fragen. Oder anrufen.
Große Finanzkrise von 93.
18. Hauptsache, ihr fragt mich nicht. 1898 verliert er seinen Job. Das liegt jetzt an den Gegebenheiten. Er ist jetzt 18 Jahre alt und versucht, sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten.
Er hat ja schon so 5, 6 Jahre gearbeitet, ne, wie genau. Das sich von 18-Jährigen gehört.
Richtig.
Ja.
Gute Erziehung.
Genau wie unsere.
Ja. Vermutlich schon Rücken kaputt oder so.
Ja. Im August 1900 stirbt seine Mutter Sadie an einem geplatzten Geschwür. Das ist auch in der Zeit nicht so ganz unüblich, dem sogenannten Wundbrand oder auch dem kalten Brand genannt. Direkt im Folgemonat September stirbt auch sein Großvater. Und zwar.
Und ist Wundbrand nicht einfach Tetanus?
Ja. Genau. Ja. Sein Großvater stirbt an der sogenannten Bright's Disease. Das heißt heute Nephritis. Man kann es als Nierenentzündung übersetzen medizinisch. Das war ein nicht ganz unüblicher Grund zu sterben zu der Zeit. So verliert er mit einem Schlag alles, was von seiner Familie noch übrig ist. Also ihr merkt schon, das geht gut los für Elmer. Das tut ihm natürlich alles nicht so besonders gut. 1900 macht er sich auch direkt auf den Weg. Er geht auf Trebe. Er hat weder Job, er hat keine Familie. Er tingelt jetzt entlang der Ostküste auf der Suche nach Arbeit und auf der Suche nach harten Getränken. Das macht er beides in Kombination. Er arbeitet in Bleiminen. Durch den starken Alkoholkonsum, eigentlich ist er immer betrunken, bleibt er nirgends lange. Oder immer nur zeitweise. Also es geht immer eine Weile lang gut, da wird er behalten, dann muss er wieder aufhören. In Kansas kommt er an, da arbeitet er schließlich als Klempner in Cherryvale. Dann zieht er weiter nach Iola, wird er dort für Trinken in der Öffentlichkeit 1905 zeitweise auch inhaftiert, das ist belegt, zieht nach seiner Haft weiter nach Webb City in Missouri.
Webb City?
Mit Doppel-B.
Ach so. Das klingt nach was, wo ich gern wohnen würde.
Ja. Okay. 1907 fängt er sich. Da tritt Elmer in Fort Leavenworth der US-Armee bei. Er wird da ausgebildet am Maschinengewehr und in Abbruchtechniken.
Da kann man auch ruhig voll sein, ne? Am Maschinengewehr. Ja.
Und in Abbruchtechniken auch. Das macht er 3 Jahre lang. Und zwar von seinem 27. bis zu seinem 30. Lebensjahr. Das macht ihm total Spaß. Was der gerne mag, sind so Spreng- und Explosionstechniken, so Nitroglycerin liegt ihm, Ne, das mag der gerne.
Er trägt sich auch mit Alkohol gut, ne?
Ja, ne? Also wenn es ordentlich rumst und kracht, da ist Elmar ganz vorne mit dabei, macht eine gute Figur. Die mögen den, der mag die. Und so wird er am 7. November 1910 ehrenvoll entlassen aus der US Army und beschließt, jetzt seine neuen Kompetenzen im Umgang mit explodierenden Sachen gewinnbringend auf die Straße zu bringen.
Gewinnbringend auf die Straße. Ist das eine Umschreibung für Sprengmeister?
Ja, das könnte man jetzt sagen, das könnte man natürlich auch legal einsetzen, wenn mal irgendwas abgerissen werden muss. Er überlegt sich, er fände gut so Raubüberfälle auf Züge.
Okay, verstehe.
Damit ist er leider ein bisschen spät dran, unser Elmar, denn die goldene Ära der Raubüberfälle auf Züge, die ist längst vorbei. Der gute alte Wilde Westen, wie wir ihn aus den Geschichten kennen und auch hier im Podcast schon gehört haben, da ist er wirklich late to the party. Das scheint ihm aber egal zu sein. In St. Joseph, Kansas, trifft er einen alten Armeekumpel und schon 12 Tage nach seiner ehrenvollen Entlassung aus der Army werden die beiden verhaftet. Und zwar wegen Diebstahls von allem möglichen Zeug. Genauer gesagt, recht einfach zu identifizierende Einbruchsutensilien wie Meißel, Bügelsägen, Trichter für Nitroglycerin, Schießpulver und Geldsäcke. Die Zeitung schreibt darüber, die St. Joseph Gazette, dass McCurdy und sein Freund während ihrer Anklage dem Richter sagen, die Werkzeuge seien nicht für Einbruchszwecke bestimmt, sondern das seien nun Werkzeuge, die sie bräuchten, um an einem fußbetriebenen Maschinengewehr zu arbeiten, das sie entwickeln möchten.
Mm. Ein fußbetriebenes Maschinengewehr. Ein
fußgetriebenes
Maschinengewehr. Also eine Pedale, wenn du die drückst, macht's ratatatata oder wie? Muss ich mir das vorstellen.
Das ist wie so ein Fahrrad. Das scheinen
sie jedenfalls.
Eine Gatling-Gun als Fahrrad?
Nee, es ist so ein Fahrrad. Also du sitzt da praktisch, kennt ihr Bonanza-Fahrräder, wo du hinten so eine Lehne hast? Vorne hast du praktisch dieses Schießrohr und dann hast du einen Griff und dann lehnst du dich so zurück, trittst. Ja.
Und dadurch dreht sich die Trommel oder was?
Ja. So würde ich sagen. Ja.
Ich fürchte, wir können Elmar nicht mehr fragen, aber er und sein Kumpel haben das offenbar dem Gericht so gut beschrieben, so ähnlich vielleicht wie ihr gerade, wie das so sein könnte, also wie so ein Bonanza-Rad oder so, ne? Das ist, niemand weiß wirklich, was die Jury dazu bringt, aber die beiden werden tatsächlich im Januar 1911 freigesprochen. Jetzt startet er einigermaßen stümperhaft, das wird sich durchziehen, und weiterhin auch oft recht blau, seine ersten Jobs in seinem neuen Business. Und zwar trainieren er und seine Kumpel jetzt mit Nitroglycerin herum, also die üben schon mal alle möglichen Sachen zu sprengen und so weiter. Er überdosiert da oft so, das geschieht ihm so öfter, dass er da ein bisschen mehr Nitroglycerin nimmt, als eigentlich überhaupt nötig für so eine Sprengung. Alles in allem merken auch so seine Kumpels, kennt er sich nur so mittel bis gar nicht mit den richtigen Sprengstoffmengen aus, aber ist guter Hoffnung, dass er da große Karriere machen wird. Das hilft ihm auch, seine stümperhafte Art vorzugehen, im März 1911 nicht sonderlich, als er nach Lenapa, Oklahoma geht. Jetzt sind wir also in Oklahoma, haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Er und drei andere Männer möchten nämlich dort gerne den Iron Mountain Missouri Pacific Zug ausrauben. Von dem haben sie nämlich gehört, dass einer der Wagen, das ist so eine Art Postzug, einen Safe mit $4,000 enthält. Den hätten sie gern.
4.000 war wahrscheinlich dann richtig viel wert damals.
Das war damals eine Menge Kohle. $100 1911 sind heute $2,959,45, wenn man die Inflation mit einrechnet.
Okay.
Also nicht so schlecht. Sie halten diesen Zug auch erfolgreich an und finden den Safe. McCurdy, unser Elmar, packt sein Nitroglycerin, das er so gern hat, auf die Tür des Safes, um ihn zu öffnen, benutzt aber, wer hätte das gedacht, zu viel. Der Safe wird bei der Explosion zerstört, auch ein Großteil des Geldes. Jetzt schaffen es McCurdy und seine Kumpels nur $450 in Silbermünzen abzugreifen, von denen nämlich auch die meisten geschmolzen sind bei der starken Explosion. der Rest ist mit dem Rahmen von dem Safe verbacken und die schaffen nicht, den Rest von dem geschmolzenen Silber von den Safe-Wänden abzukratzen und türmen jetzt mit einer relativ schmalen Beute diesen 450 Dollar durch vier. Naja, da geht noch mehr, denkt sich unser Elmer, nachdem er seinen Anteil vermutlich in reichlich Schnaps, Buß, kurze Shots, Pülöcken und hier und da mal einen Bohneneintopf umgesetzt hat. Also das ist nicht so die reiche Beute. Die, mit denen er jetzt unterwegs gewesen war, finden auch, das hat nicht so gut geklappt und wollen jetzt mit ihm gar nicht mal mehr so gerne zusammenarbeiten. Es kommt der September 1911. Elmer McCurdy und zwei neue Kollegen wollen jetzt die Citizens Bank in Shotoka, Kansas ausrauben. Elmer versucht zwei Stunden lang, die Mauer der Bank mit einem Vorschlaghammer kaputt zu hauen. Wir nehmen an, er ist nicht nüchtern. Und nietet schließlich, weil das nicht klappt, eine Nitroglycerinladung an die Tür des äußeren Tresors der Bank. Die Explosion sprengt die äußere Tresortür mit voller Wucht und zwar durch die Bank hindurch und zerstört in der Bank so ziemlich alles, was da drin ist, bis auf den Safe im Inneren des Tresors. Der bleibt heile.
Das erinnert mich irgendwie so eine, an so ein Comic, wo es immer so einen Trottel gibt, der versucht immer den Safe zu sprengen und es klappt nie.
Roadrunner irgendwie, muss ich gerade so dran denken.
Ja, Wiley Coyote.
Und wie er immer daneben steht, irgendwie dieses Ding, diese Pumpe runtergedrückt hat und dann so schwarz vor Ruß im Gesicht ist und die Mauer ist weg und der Safe ist weg, aber noch ganz.
Ja, und dann den Regenschirm aufmacht, wenn der halbe Berg auf ihn einstürmt.
Ja, und einigermaßen beeindruckend geht er aber trotzdem weiter und versucht auch weiter. Der hört einfach nicht auf. Unser Eins wäre schon längst gegangen und hätte gesagt, Mann, das war peinlich, hoffentlich hat es keiner gesehen.
Es gibt die goldene Regel, etwas nicht zu können, ist kein Grund, es nicht zu tun.
Danke, ja? Georg. Also, ja, du sprichst mir aus dem Herzen. Und McCurdy versucht jetzt nochmal drinnen auch die innere Tresortür mit Nitroglycerin wegzufegen. Dieses Mal gibt es eine Fehlzündung.
Ja. Ich dachte, Nitroglycerin, so kenne ich es aus den Filmen, ist immer so, auf keinen Fall einen Millimeter bewegen. Genau. Bloß nicht eine Nadel neben Glycerin, Nitroglycerin fallen lassen, weil sonst explodiert alles. Und der hat 15 Portionen Nitro irgendwie bei sich irgendwie?
Das waren noch ganze Kerle. Vielleicht nicht die hellsten, aber also, zumindest erstmal nochmal ganze Kerle. Mal gucken, wie es weitergeht. Also der Kollege, der Schmiere steht draußen, der hat jetzt keine Lust mehr. Der zischt schon mal ab. McCurdy und sein verbleibender Komplize machen sich mit Münzen im Wert von etwa 150 Dollar auch jetzt auf die Flucht. Die haben sie außerhalb des Tresors auf einem Tablett gefunden. Nein. Also ihr merkt, es ist eine Erfolgsstory, ne, heute.
Absolut.
Später in der Nacht steigen die beiden in einen Zug bis zur Grenze, der sie bis zur Grenze von Kansas bringt, trennen sich da. McCurdy macht sich auf den Weg zu einer Ranch von einem Freund, Charlie Revert, in der Nähe von Bartlesville, Oklahoma. Er bleibt die nächsten Wochen in so einem Heuschuppen da von seinem Kumpel auf dem Grundstück. Und guess what, was tut er da wohl?
Sprengen?
Nee.
Saufen.
Saufen, aber wie?
Na klar.
Na, und planen. Also in seinem Kopf sind immer noch die großen Pläne. Dort trinkt er und plant bis zum 4. Oktober 1911. Elmer und zwei Leute planen jetzt in der Nähe von Oakesa, Oklahoma, einen sogenannten Katy-Zug. Das sind die Züge, die Missouri-Texas-Kansas Railroad Company bedienen, auszurauben. Das soll ein Postzug sein mit 400.000 Dollar drin.
Mhm. So. Das ist aber richtig viel wenigstens. No.
Zu der Zeit richtig, richtig fett. Was soll man sagen? Elmer McCurdy und seine Männer halten versehentlich einen falschen Zug an. Einen Personenzug. Die Männer stehlen zwei Flaschen Demi Johns Whisky, einen Revolver, einen Mantel und die Uhr des Zugbegleiters. Ein Zeitungsbericht über den Raubüberfall nennt diesen Raubüberfall später einen der kleinsten in der Geschichte des Zugraubes.
Stell mal vor, du liest deinen Raubzug am nächsten Tag in der Zeitung, da steht der kleinste Raubzug der Geschichte. Ist das peinlich?
Total. Elmar McCurdy ist damit auch nicht so recht zufrieden, von der Beute auch etwas enttäuscht und kehrt am 6. Oktober 1911 zu Revers Ranch zurück. Was tut er da?
Saufen?
Saufi, saufi. Die beiden Pullen Whisky hat er sich natürlich selber dabei weggerackt, ne? Wenn es schon nur wenig gab, dann gib mir wenigstens den
zwei Kakao. Flaschen Whisky oder was?
Mhm. Ja. Nee.
Am
ist
Tag.
Ist das nicht tödlich?
Für ihn anscheinend nicht. Zusätzlich hat er jetzt aber auch noch Tuberkulose als Folge der Arbeit in Bergwerken, Blei, dies, das, eine leichte Lungenentzündung und auch nicht so lecker eine Trichinose. Wisst ihr, was Trichinose ist?
Das habe ich keine Ahnung.
Nein.
Nein?
Trichinose. Sag mal, gib mal einen Tipp.
Also wenn man zum Beispiel ein Schwein schlachten möchte, dann muss der Trichinenbeschauer kommen, so hieß früher der Amtsarzt, und der muss das Fleisch angucken und sagen, da sind keine Trichinen drin. Du hast auch
Würmer?
Würmer.
Oh, der hat Würmer.
Ja. Handelsübliche Würmer, genauer gesagt Fadenwürmer, Hand hoch, wer schon mal welche hatte.
Nee.
Untenrum Themen, das sind untenrum Themen, die man besser für sich behält. Würde jetzt nicht jeder so gerne drüber sprechen, aber jeder wundert sich natürlich auch dann nicht, warum man sich permanent den Hintern kratzt und ulkig auf allem möglichen rumrutscht, sobald man sitzt. Also
aber ich glaube, das war damals gar nicht so selten, weil die haben ja irgendwie Wasser getrunken, was jetzt auch nicht immer so rein war. Und da sind halt Würmer drin, ne?
Ja.
Aber Moment, nur weil im Wasser Würmer sind, kommen die doch nicht in deinen Hintern.
Rohes Fleisch, ja,
die reiten,
isst du diese Eier und dann.
Die kommen doch nicht irgendwie.
Die fressen sich doch durch alles durch.
Außerdem, du trinkst das, dann landen die im Magen, die schwimmen aus der Magensäure raus in deinen Darm, krabbeln aus dem Arsch wieder raus.
Ja, aber der Magen hat doch eine Verbindung zum Darm.
Ja, das ist mir schon klar.
Das klang
aber
gerade anders.
Aber das ist ja trotzdem, das ist ja kein Portal. So funktioniert doch.
Aber das nicht. Aber das ist doch eine. Das hat doch eine Verbindung. Du kannst doch von A nach B gehen, wenn du ein Wurm
also
bist.
Also die Würmer im Wasser sind die gleichen Würmer.
Ja.
Nee, Fadenwürmer sind schon auf. Also sind Parasiten, die gehen schon gerne in einen anderen Organismus. Und dann scheidest du sozusagen als Wirtstier deren Eier aus. Die bleiben aber so bei.
Ah, ich bin sicher,
das wird doch auch eklig.
Also.
Ich glaub's euch.
Okay, dann einfach nur Würmer.
Naja, der ist jetzt mit seinen Würmern, seiner Lungenentzündung vollständig betrunken und dem, was er sonst noch so hat, seiner Tuberkulose im Moment noch wach, trinkt sich einen an. Und hat keine Ahnung, dass trotz seines auffälligen Gebarens überraschenderweise eine Belohnung von $2000 für seine Gefangennahme ausgestellt wurde. Und schläft einfach schließlich voll wie so ein Amtmann im Heu ein. In den frühen Morgenstunden am 7. Oktober verfolgt eine Gruppe von drei Sheriffs, die Brüder Bob und Stringer Fenton und Dick Wallace, die McCurdy besuchen wollen in seinem Heuschober, und die folgen denen mit Bluthunden zu diesem Heuschuppen. Also die nehmen Fährte auf, verfolgen die unauffällig, umzingeln den Heuschuppen und warten auf Tageslicht. Morgens um 7 Uhr kommt es, als Elmar McCurdy rauskommt, zu einer wilden Schießerei. Ich erspare euch die Details. McCurdy wird liegend durch eine einzige Schusswunde an der Brust getötet. Die Sheriffs finden die beiden leeren Schnapsflaschen, fragen sich nicht weiter, was da los war, sondern sehen, aha, die Geschichte ist zu Ende.
Wie jetzt?
Ja, jetzt ist er tot.
Und jetzt?
Ja, jetzt geht's richtig los. McCurdys Leichnam wird zu einem Bestatter in Pawhuska, Oklahoma gebracht. Normalerweise würde jetzt seine Familie kommen und ihn abholen, um ihn zu beerdigen. Das kostet auch damals schon einen Haufen Geld. Und der Anspruch der Angehörigen auf den Toten wird auch deshalb sehr ernst genommen, weil sonst ja die Stadt dafür aufkommen muss. Da haben die keine Lust zu. Also balsamiert Joseph L. Johnson, der Bestatter, den Körper mit einem Konservierungsmittel auf Arsenbasis ein. das typischerweise in dieser Zeit bei Einbalsamierungen verwendet wird, um den Körper für einen längeren Zeitraum der Lagerung zu konservieren. Er denkt sich jetzt erstmal, dieser Joseph L. Johnson, der Undertaker im Ort, der bewahrt ihn mal auf, bis einer kommt. Und bis dahin soll der einigermaßen anständig aussehen. Er muss ja auch identifiziert werden von seinen Verwandten. Das ist eigentlich auch gängige Praxis zu dieser Zeit, wenn zunächst keine nächsten Angehörigen bekannt sind. Und dieser Bestatter macht seinen Job gründlich. Er konserviert den Elmer mit etwa der 200-fachen Menge an Arsen, die sonst so üblich ist, weil er eigentlich auch nicht so richtig nur Bestatter ist, sondern der ist auch noch Anwalt da im Ort und bestattet so nebenbei.
Trinkt auch ganz gerne mal.
So, da wurde man auch anscheinend damals schon von einem Job nicht satt, ne? Anwalt, Undertaker, da ist viel Schönes dabei, das waren Zeiten. Also, er rasiert Elmer das Gesicht, er steckt den Körper in einen Anzug und verstaut den Körper im hinteren Teil des Bestattungsinstituts. Da liegt Elmer McCurdy jetzt einige Zeit unbeansprucht rum. Keiner kommt und Johnson weigert sich, den Leichnam zu begraben oder freizugeben, bis er für seine Dienste bezahlt ist. Das ist nämlich natürlich auch nicht ganz billig, so einen Körper zu konservieren. Ne? Da muss man schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen für die Konservierungsmittel etc. Wir wissen jetzt, Elmers Familie ist tot. Johnson weiß das nicht. Was also tun, um das Geld für die Präparierung und seine Arbeit wieder reinzubekommen? Ganz einfach. Der kleidet die Leiche in Straßenkleidung, legt ihr ein Gewehr in die Hände, bindet sie in einer sargähnlichen Kiste so aus Korbgeflecht fest und stellt Elmer in einer Ecke des Bestattungsinstituts hochkant auf. Für einen Nickel, das ist heute etwa ein Dollar, erlaubt Johnson jetzt Besuchern, The Bandit Who Wouldn't Give Up anzuschauen.
Was?
Okay, ein Geschäftsmodell. Also.
Wir bewegen uns jetzt in dieser Zeit 1911, in den Jahren 1911 und folgende, in einer Zeit, wo es nicht unüblich war, sich solche Dinge anzuschauen und ausstellungsabhängig zu sein, weil es ja noch keinen Fernseher gab. Und ne, da musste man dann live los.
Jetzt das ist klar. Ich meine, wenn ihr mal im Urlaub irgendwo wart, wo es keinen Fernseher gibt, das Erste, was man macht, ist den Nachbarn auszustopfen und aufzustellen.
Ja. Georg, hättest du es nicht gesagt, ich hätte es erklären müssen.
Weiß jetzt nicht, was ihr euch da so anstellt.
Naja, sein Körper in dieser Zeit, die eine ziemlich wilde Zeit ist, was solche Sachen angeht, wird zu einer sehr beliebten Riesenattraktion, die die Aufmerksamkeit von Schaulustigen aus dem ganzen Land auf sich zieht. Das lohnt sich.
Nicht für Elmer.
Stehen die Schlangen vorm Haus und immer alle schön an dem Elmer vorbei. Der Bestatter Johnson lehnt in dieser Zeit auch alle Angebote zum Verkauf des Leichnams ab.
Er kriegt einen Nickel pro Besucher.
Naja, hallo? Das ist ordentlich. Von wem mögen denn jetzt diese ganzen Angebote, diese Leiche zu kaufen, kommen? Habt ihr eine Idee? Wer bietet denn sowas an? Gib mir denn doch.
Krankenhäuser?
Gar nicht mal so eine schlechte Ecke. Fahrende Zirkusse, Schausteller, solche fahrenden Carnivals hießen die zu der Zeit. Aussteller fragen, können wir den haben, um den irgendwo zu zeigen. Freakshows, die haben zu der Zeit Hochkonjunktur. Das heißt, man hat zu der Zeit alles Mögliche ausgestellt. Von exotischen Tieren über Leute mit Behinderungen, über große, kleine, zusammengewachsene Frauen mit Bärten, der dickste Mann, der dünnste Mann. Wir sind in der Zeit der Sideshows und der Freakshows. Hochkonjunktur. Aber niemand bekommt Elmer, denn die Mumie in der Ecke des Instituts ist ein echter Geldsegen für den Johnson und der sagt, ich bin ja bescheuert und gebe jetzt irgendeinem anderen Schausteller, der durch die Gegend zieht und ein Panoptikum durch die Dörfer fährt, wo dann das einfache Volk sein Live-RTL 2 hat, sage ich mal salopp, um sich Kuriositäten anzugucken, das meine ich. Der verdient 5 Jahre lang gutes Geld mit seinem Elmer McCurdy. Es kommt der 6. Oktober 1960, da kontaktiert ein Mann namens Albert. 1916 kontaktiert ein Mann namens Albert den Joseph Johnson und behauptet, er sei der lange verschollene Bruder von Elmer aus Kalifornien.
Der Bruder von Elmer.
Der hat einen Bruder? Ja, mich.
Ja, ich.
Ach was.
Ja, würde den gerne mitnehmen, den Elmer.
Ja, da hat er sich auch gedacht, das glaubt er wahrscheinlich so nicht gleich und hat deshalb vorher schon den Sheriff von Osage County, Oklahoma und einen örtlichen Anwalt kontaktiert, um die Erlaubnis und entsprechende Papiere sich zu beschaffen. Er möchte jetzt nun also Elmer mitnehmen und ihn zu seiner, wie er behauptet, ordnungsgemäßen Beerdigung nach San Francisco zu überführen. Elmer, wir müssen noch mal ins Bild kommen, ist mittlerweile relativ gut mumifiziert. Da der diese 200-fache Arsenmischung intus hat, der sieht schon noch sehr elmerig aus, aber halt auch so ein bisschen Lederhaut. Ne?
Richtiger also, Elmer.
Der Elmer. Mhm. Also Elmer geht gemeinsam mit einem anderen Mann zu Johnson, der sich Wayne nennt, dieser andere Mann, in dieses Johnson Funeral Home. Und der sagt auch, er sei also der andere Bruder noch von Elmer McCurdy. Mhm. Also beide Brüder sagen, ach Mensch und Mensch Elmer und endlich haben wir gefunden. Mhm. Nun gut, Johnson sieht die Papiere, der hat keine Wahl, der gibt die Leiche ungern, aber für $500 Aufwandsentschädigung an die beiden Männer weiter, die nun ihrerseits unseren Elmer statt nach San Francisco nach Arkansas City in Kansas bringen. Die Männer, die behaupten, McCurdys lang verschollene Brüder zu sein, sind in Wahrheit James und Charles Patterson. James Patterson ist der Besitzer der Great Patterson Carnival Shows, ein reisender Karneval, so ein Zirkus-Kirmes-Dings, so ein reisendes, wo eine Menge Artistik passiert, eine Menge Show zur Schau gestellt wird. Wenn ihr das mal nachgucken wollt, ich setze noch ein paar Links von solchen Shows, die man sich angucken kann in die Shownotes, was man da zu sehen bekommen hat. Nachdem der James Patterson von seinem Bruder Charles von dieser beliebten Ausstellung Embalmed Bandit, der einbalsamierte Bandit, erfahren hatte und nun mit seinem Betrug im Besitz der Mumie, muss man fast sagen, ist, wird jetzt Emma McCurdys Leiche in Pattersons reisendem Karneval als The Outlaw Who Would Never Be Captured Alive gezeigt. Das ist jetzt sein neuer Name. Und das geht so jetzt 6 Jahre lang. Elmer reist mit den Patterson-Brüdern durch die Weltgeschichte und ist neben anderen Attraktionen aus Kolonialraub etc. eine mumifizierte Cash-Cow, bis Patterson 1922 seinen Betrieb an Louis Sonney verkauft. Kirmes.
Ja.
Seid ihr schon im Kirmesbild? Habt ihr, hört ihr die Geräusche?
Ja, wir sind ja aus Hamburg. Hier ist der Dom. Ja. Also, ich bin in Frankfurt aufgewachsen. Da gab es die Dippemess. Kennt ihr die? Die Dippemess?
Gehört habe ich es auf jeden Fall, aber dort war ich noch nicht.
Ja, also bist immer mit dem Fahrrad hin und ohne zurück.
Ja.
Okay. Weil es einfach abgerippt wurde.
Ich kann mich aber an die Kirmes immer noch erinnern. An die Raupe. Da ging das Verdeck zu. Dann hat man, wenn es ganz glücklich lief, jemanden zum Knutschen gehabt damals. Ne? So die Zeit, so wurde 14, 15 war es, die ersten Knutschereien, dann immer in der Raupe ja, gewesen.
Ja, klar. Wer hat das nicht mit 14
Knutschen in der Raupe? Jochen wieder mit seinen Knutschgeschichten.
Ja. Alice, ja, das war doch so.
Ihr kommt ja aus den größeren Städten. Ich komme ja aus dem sehr ländlichen Ostwestfalen, da gibt es eine sehr traditionsreiche große Kirmes. Das ist für die Leute dort wie Weihnachten, Neujahr und Ostern und Geburtstag an einem Tag. Da spart man drauf, man kriegt in diesem knauserigen Gebiet der Republik ganz viel Geld und darf das dort auf den Kopf hauen, in dem Wissen, dass man abgezockt wird. Mhm. Von der Wahrsagerin, von der Losbude, von ne, allem, was es da so gibt. Ich habe das geliebt als Kind. Aber mir wurde auch früh gesagt, wenn du mit Geld wieder nach Hause kommst, war es nicht lustig. Du darfst, musst pleite sein, wenn du wieder kommst. Das war bei uns so. Ja.
Aber es gibt, glaube ich, wenig Überschneidung. Wenn ich an die Kirmes aus meiner Kindheit denke, Da waren wenige Leichen, wenige zusammengewachsene Menschen. Das war halt irgendwie so Zuckerwattebude, Raupe, Autoscooter, Luftgewehrschießen, Karussell. Das waren schon die Hauptattraktionen, würde ich sagen.
Ja, und das war deutlich anders in dieser Zeit, in den 1920ern, in diesen Shows. Da wurde tatsächlich viel so um sich zu gruseln gezeigt. Ne? Es gab noch nicht so viel Bling Bling drumrum. Das geht jetzt, wie gesagt, 6 Jahre lang. Jetzt hat Louis Sonne, dieser ist übrigens ein ehemaliger Sheriff, hat jetzt den mumifizierten Elmar gekauft. 1922. Louis Sonne ist selber ein reisender Schausteller und er hat eine eigene Sideshow. Also es gab neben diesen großen Karnevals auch die sogenannten Sideshows. Wenn irgendein großes Event in der Stadt war, waren die so Nebenschauplatz. Da konnte man dann auch noch hingehen, so kleine Unternehmen. Also der Louis Sonne ist reisender Schausteller mit eigener Sideshow, verwendet McCurdys Leiche in seinem reisenden Museum of Crime. Das hat er so dabei wie so ein, ja, könnt ihr euch vorstellen, wie so eine Bretterbude, die er immer aufbaut, wo er alles mögliche Zeug aus allen möglichen Verbrechen ausstellt. Mhm. Wo man sich fragen kann, ist das alles wirklich so echt? So, aber er hat tolle Geschichten. Es ist so die Form von Bänkelgesang und den schrecklichen Geschichten von den Verbrechern, die er vorstellt. In seinem reisenden Museum of Crime gibt es auch 2 Wachsnachbildungen berühmter Gesetzloser, wie zum Beispiel Bill Doolin und Jesse James. Das gucken sich die Leute gerne an. Und da steht Elmar jetzt eine ganze Weile lang neben diesen Wachskollegen und verhilft mehrere Jahre lang begeisterten Besuchern am Rande großer Events zu beeindruckenden und plastischen Einblicken in die Welt der Kriminalität und der Verbrechen des ehemals wilden Westens und der Pionierzeit. Zum Beispiel ist 1928 Elmars Leiche Teil der offiziellen Sideshow, die das Trans-American Foot Race, den Transamerika-Lauf, begleitet. Den hat es in den Jahren, das ist ein Etappen-Ultramarathon, der von Küste zu Küste der USA führt. Das wurde 1928, 92, 93, 94 bis 2011 von Los Angeles nach New York durchgeführt. Also eine recht große Sportveranstaltung. Und an solche
Veranstaltungen. Da hat man schon mal mumifizierte Leichen dabei.
Na klar,
dabei.
Da bietet sich das an, so Popcorn, Sideshows, was können die.
Du musst ja immer an immer Ärger mit Bernie denken, wenn du diese Geschichte so erzählst. Ja.
Das ist ein sehr guter Film.
Wie er, auf jeden Fall super Film, wie er die ganze Zeit da in seiner Kiste drin ist und ausgestellt wird und durch die ganze Weltgeschichte reist seit mittlerweile 10 Jahren, 12 Jahren. Oder?
Es ist ja ein langer Zeitraum, ne, wo die Leiche ausgestellt wird. Irgendwann musst du die auch mal nachbalsamieren, aufarbeiten und so. Der fällt doch irgendwann auseinander oder der wird da überall rumgereicht.
Erstmal geht's noch. 1933, jetzt ist er 22 Jahre unterwegs, wird er zeitweise von dem Regisseur Duane Esper gemietet. Der möchte den nämlich haben, um, man muss fast sagen, seinen Propagandafilm Narcotic zu bewerben. Mhm. Der Film heißt Narcotic, Ausrufzeichen. Dieser Film ist ein Anti-Drogen-Propagandafilm in der Phase, wo harte Drogen gerne mal konsumiert werden. Die Leiche, und jetzt muss man sich das mit den Filmen so vorstellen, dass das ja richtige Filmtheater waren in der Zeit. Die Leiche wird von Duane Esper gemietet, weil der die bei den Premieren in der Lobby von Theatern so als toten Drogenunhold hinstellt. Der stellt ihn so vorne in die Lobby und behauptet, dieser mumifizierte, ausgestellte Mann habe sich selbst getötet, während er von der Polizei umgeben war, umzingelt war, nachdem er eine Drogerie ausgeraubt hatte, um seine Sucht zu finanzieren.
Dieser Mann spritzte sich Marihuana und starb.
So. Oh. Also zu der Zeit ist Elmar halt, sieht auch nicht mehr so gut aus. Ne? Der ist jetzt 22 Jahre lang tot, seine Haut ist verledert, hart und geschrumpft. Und Esper nutzt es aber und behauptet, dass diese Verschlechterung der Haut ein Beweis für den Drogenmissbrauch des Dope Devils ist. Ne? Also ganz klar, wenn man sich den anguckt, das wird aus euch, wenn ihr Haschisch spritzt und ja. Stromgitarre spielt.
Verständlich.
Ja. Nach Sonnys Tod im Jahr 1949 wird Elmas Körper, Elmer, in einem Lagerraum in L.A. aufbewahrt. Da liegt er jetzt zusammen mit anderen Kuriositäten des Schaustellers Sonny so 15 Jahre lang rum. 1964, und jetzt sind wir in den 60er Jahren, Georg, schließlich, leiht Sonnys Sohn Dan die Leiche dem Filmemacher David F. Friedman. Elmer hat nämlich einen kurzen Auftritt in Friedmans Film She Freak von 1967. Und mittlerweile kennt auch keiner mehr so die wahre Geschichte dieses Körpers. Es wird bei allen, die ihn so mieten, davon ausgegangen, dass Elmer entweder eine der nicht gerade wenigen sich in Umlauf befindlichen Mumien aus der Kolonialzeit ist oder halt eine Wachsfigur. 1968 schließlich verkauft der Sohn des ehemaligen Sonny-Schaustellers Dan Sonny den Körper zusammen mit anderen Wachsfiguren für $10,000 an Spoony Singh. Das ist der Besitzer des Hollywood Wax Museum, also sowas wie Madame Tussaud, wie wir es kennen, und wird dorthin verkauft mit anderen Wachsfiguren. Singh möchte diese Figur haben, also diese Figuren vor allen Dingen haben für zwei kanadische Männer, die wiederum die Figuren für eine Ausstellung am Mount Rushmore benötigen, weil sie dort zeigen wollen, wie man so in der Pionierzeit gelebt hat, und da wollen sie jetzt diese Banditenpuppenfiguren ausstellen. Während dieser Ausstellung dort am Mount Rushmore nimmt unser Elmer wetterbedingt ein bisschen Schaden durch einen Sturm. Also die Spitzen der Ohren, die meisten Finger und Zehen knicken ab und werden vom Sturm weggeblasen. Der sieht jetzt nicht mehr so vollständig aus und die Kanadier geben den ramponierten Leder-Elmer an Singh zurück. Singh findet nun für sich selber, dass diese vermeintliche Puppe einfach zu grausam ist und nicht lebensecht genug aussieht, um sie weiter auszustellen. Der sieht keine gute Verwendung mehr für Elmer und verkauft Elmer deswegen an Ed Liersch. Ed Liersch wiederum ist ein Teilhaber von The Pike. Das ist eine Vergnügungszone in Long Beach, Kalifornien. Habt ihr von The Pike schon mal gehört?
Wie heißt das? Pike?
The Pike.
The Pike, ne? Sagt mir gar nichts.
Ich bringe euch auch noch mal Bilder dran in die Shownotes, wo ihr das nachgucken könnt. Also das ist eine riesige Amüsiermeile am Strand in Long Beach mit wirklich Kirmes und Rummel und allem, was das Herz begehrt. The Pike in Long Beach, Kalifornien.
Ich glaube, das kenne ich.
Ja?
Und gehört das zu L.A.?
Ich glaube schon.
Weil es gibt doch diesen Pier mit dem Riesenrad dran und wo halt... Was, das sieht halt aus wie der permanent Kirmes. Mhm. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, wenn es das sein sollte. Also
The Pike ist tatsächlich so eine Vergnügungszone, sowas wie eine Dauerkirmes, wo, ja, wie wir es eigentlich im Kleinen auch haben, an so Vergnügungsstränden in Urlaubsorten, ne? Wenn irgendwie da ein Casino nach dem anderen, eine Fressbude nach der anderen, halt alles das, was Leuten Spaß macht, die im Urlaub sind. Da hängt jetzt Elmer 1976 im Funhaus. Funhaus ist so das, was wir als, ich würde mal vergleichend sagen, sehr billige Geisterbahn kennen.
Das ich kenne Funhouse, nur billige Geisterbahn.
The Pike, da hat ein Funhaus, das heißt Love in the Dark, Love mit Doppel-F. Das kann man auch noch Fotos angucken in 70ern. Das hat auch so eine ganz witzigen Buchstaben draußen. Und da geht jetzt das einfache Volk rein und lässt sich erschrecken. Ne? Fährt man mit so einem Wagen durch. Wir kennen es aus der Geisterbahn, der Geisterbahn-Erfahrung.
Ich bin sehr erfahrener Geisterbahnfahrer. Mhm. Ich war auf diversen Geisterbahnen. Mhm. Ich war sogar in der Geisterbahn in Disneyland Paris.
Wow.
Mit echten Geistern.
Und fürchtest du dich da nicht?
Nein, weil es keine echten Geister gibt.
Okay.
Ich war in der Geisterbahn in Bonn als kleines Kind, weil da wohnte meine Oma.
Ja.
In der Geisterbahn.
Richtig, in der Geisterbahn wohnte die dann später. Die wurde mumifiziert und ist wahrscheinlich jetzt immer noch in irgendwo in einer Geisterbahn. Aber ich erinnere mich nur, dann fährt man durch so schlechte Türen, die so knarzen auf schlechten Schienen. Und dann ist da so eine, ja, links und rechts so Strohpuppen mit einer Axt oder so. Ganz schlechte Sounds. Also ich kenne nur noch so ganz schrebelige Geisterbahnen, wo du da durchfährst und dich einfach nur kaputt lässt.
Ja, vor allen Dingen, ich habe das Gefühl, dass es bei Geisterbahn keine Entwicklung. Ich war jetzt tatsächlich länger nicht mehr, aber so weiß ich nicht, vor 5, 6 Jahren das letzte Mal mit irgendwie, weiß ich nicht, dem Kind kann ja nicht sein. Aber ich, auf jeden Fall, jedes Mal, du hast das Gefühl, du kennst die Puppe noch aus deiner Kindheit.
Ja.
Das ist exakt die gleiche Puppe in der Geisterbahn wie vor 30 Jahren. Die wurde nicht mal, die haben nicht mal irgendwie die Flecken übermalt oder eine neue Perücke angeklebt. Also nee, die verwest einfach. Das ist das Gruseligste an der Geisterbahn. Das ist einfach...
Ja,
so
überall
weitergeht.
Überall so Pneumatik und Mechanik, du hörst dann nur noch so. Alles wird mit Pneumatik angetrieben. Es ist wirklich grausam. Also gibt es den Beruf des Geisterbahnentwicklers oder so? Oder
nee, okay. Ich glaube, das ist
ziehe diese Frage zurück.
Worden durch diese Dungeons und diese Häuser, auch durch die man so durchläuft und wo es dann so richtig Stories und Shows gibt. Aber auf den Kirmessen gibt es immer noch eine Geisterbahn. Und meine Geisterbahn-Erfahrung als Kind war so derartig Unterhaltung auf Schreckbasis. Und ich habe nur davor gestanden und ich war 4 Jahre alt. Ich habe nur das Skelett gesehen und den Schausteller. Und der Schausteller, ich war 4, ich war klein, hat Buh zu mir gesagt. Und ich fürchte mich bis heute.
Der hat Buh gesagt?
Der hat Buh gesagt zu mir. Ich war sehr klein, hatte eine Zuckerwatte und ging sowieso gesenkten Hauptes unter dieser Geisterbahnanlage, weil mein Vater sagte, guck da mal nicht so hin. Und das wäre auch besser gewesen. Also ich habe Angst vor sowas und lehne das seit meinem 4. Lebensjahr ab. Weil auch in diesen Geisterbahnen, da ist ja die Idee, dass sofort irgendwie mal kurz was auf dich zuschießt, was dann auch diese Schienengeräusche macht, Jochen, ne? So zack, schnell, hast ein Skelett vor der Nase oder so. Oder mit Lichteffekten, ne? Ganz schnell, also alles auf Schreckbasis, biegst um die Ecke, da hängt was.
Oder von hinten eine Hand.
Oder eine Hand oder so, genau, so. Also diese Love in the Dark Leute, die jetzt unseren Elmer haben, die denken sich ja, das könnte noch gehen. Das ist jetzt keine hochwertige Geisterbahn, dieses Love in the Dark, sondern die hängen jetzt den Elmer an so einen Galgen und weil der aber von selber nicht leuchtet, bemalen die den noch mit so einer orangenen fluoreszierenden Farbe, dass immer wenn ein Lichtkegel drauf fällt, und das machen die dann, dass der so aufleuchtet. Also er ist so ein Hangman in dieser Love in the Dark, unser schwer ramponierter Mumien-Elmer mit fluoreszierender Farbe bemalt. Wir schreiben jetzt den 8. Dezember 1976. Das Produktionsteam der sehr, sehr beliebten Fernsehsendung The Six Million Dollar Man, sagt euch die was?
Na klar, die Majors.
Also die drehen jetzt Szenen. Also vielleicht, um The Six Million Dollar Man noch kurz zu beschreiben. Das ist eine 1973 bis 78 erschien, die Länge immer so 48 Minuten, die Episoden dauern. Lee Majors war der Hauptdarsteller, der später dann ja auch noch mal richtig Furore gemacht hat mit einem Colt für alle Fälle. Und war sehr, sehr beliebt. Jeder, der so unser Jahrgang ist in Amerika, kennt natürlich The Six Million Dollar Man. Das Produktionsteam der Fernsehsendung möchte die Episode Carnival of Spies in Long Beach, California im The Pike drehen und braucht dazu dieses Love in the Dark House, wo Elmer rumhängt. Denn in einer dieser Szenen, wo jetzt das Produktionsteam dieses Love in the Dark Fun House angemietet hat, in einer dieser Szenen fährt der Spy halt durch mit so einer Geisterbahn über diese Schienen und da passiert dann unheimlich was. Die bereiten den Dreh vor, drehen ein paar Szenen ab, müssen ein paar wiederholen, verbringen da den Tag. Und während dieses Drehs bewegt jetzt ein Requisiteur eine Puppe, die an einem Galgen hängt. Wir ahnen, um wen es sich handelt.
Madonna.
Also er bricht den Arm von dieser Puppe, die da hängt, ab. Der will die irgendwie wegbewegen, die soll woanders sein. Der Arm bricht ab und dieser Set-Assistent hat jetzt den Arm in der Hand wie so ein französisches Baguette. Also der guckt sich diesen Arm so an, betrachtet den genauer, fragt seinen Kollegen, ob er das auch komisch findet, dass eine Puppe im Arm Knochen und Muskelfasern hat. Der Kollege sagt, nee, findet er eigentlich auch nicht so normal. Und mit dem Arm unterm Arm marschiert jetzt der Assistent zu seinen Chefs und sagt, guck mal, was ich hier abgebrochen habe von der einen Puppe. Da ist ein Knochen drin, die sind ähnlich erstaunt. Der Rest von Elmer hängt da noch an diesem Galgen. Und jetzt ist irgendwie allen klar auf dem Set, das ist eine Leiche. Die ist zwar orange angemalt, aber es scheint sich irgendwie um Menschen zu handeln. Und jetzt wäre ganz gut, mal die Polizei zu verständigen, weil offenbar handelt es sich hier nicht um eine Puppe. Jetzt will aber keiner von denen, weil die das jetzt schon ein bisschen gruselig finden, den da abnehmen von dem Galgen. Das dauert also einen Moment, bis schließlich die Polizei gerufen wird. Elmer wird abgehängt und wie jede Leiche an jedem Tatort ordentlich abtransportiert in das Büro des Gerichtsmediziners in Los Angeles. Am 9. Dezember 1976 führt Dr. Joseph Choi eine Autopsie durch und stellt fest, dass es sich bei der Leiche um die eines menschlichen Mannes handelt, der an einer Schusswunde an der Brust gestorben ist. Kann sich aber überhaupt nicht erklären, warum diese Leiche so aussieht, wie sie aussieht und wo sie denn wohl herkommen könnte. Der Körper ist völlig versteinert und er beschreibt das Gehirn, er muss ja den Schädel öffnen, das Gehirn rausnehmen, ist wie so ein kompakter Kiesel, den er in der Hand hat. Also wie aus Stein, die Haut mit Wachs bedeckt und mit Schichten von Phosphorfarbe. Elmer wiegt ungefähr 23 Kilo noch und ist noch 1,60 Meter groß, hat noch ein paar Haare an den Seiten und am Hinterkopf, während wir, wie wir ja gehört haben, in Mount Rushmore ihm die Ohren, die großen Zehen und die Finger abhanden gekommen sind. Also die sind nicht mehr dran. Die Untersuchung ergibt auch Einschnitte aus seiner ursprünglichen Autopsie und die ergibt auch, dass er einbalsamiert worden ist. Es werden Tests am Gewebe durchgeführt, die zeigen das Vorhandensein von Arsen und sie sehen auch, okay, das ist benutzt worden in den späten 20er Jahren. Das und sie sehen auch die Tuberkulose in der Lunge, die McCurdy während seiner Arbeit als Bergmann entwickelt hat. Sie sehen Ballenzehen, sie sehen diverse Nervennarben. Sie finden die Kugel, die die tödliche Wunde verursacht hat, nicht. Die wurde vermutlich entfernt bei der ersten Autopsie, aber sie finden die Hülse. Und die können sie datieren. Und zwar, dass sie benutzt wurde, diese Gaspatronenhülse, von 1905 bis 1940. Also da können die jetzt schon mal die Ära bestimmen, in der Elmer getötet worden sein muss. Jetzt untersuchen die den Unterkiefer, um die Zähne zu analysieren. Wir wissen ja, Zähne, da können wir das Alter gut bestimmen. Und sie finden in Elmers Mund ein Penny von 1924 und ein Eintrittsticket. Und zwar ein Eintrittsticket für die 140W Pike Sideshow und Louis Sonnys Museum of Crime. Die Leute, die den angucken durften, haben nämlich das Eintrittsgeld ihm in den Mund gesteckt. Und manche, wie es heute auch noch passiert, den Müll gleich mit, also auch gleich die Eintrittskarte mit rein.
Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ja.
Die Ermittler kontaktieren Dan Sonny, den Sohn dessen, der da auf dieser Eintrittskarte steht. Und der bestätigt, dass es sich um Elmer McCurdy handelt. Ihr könnt euch vorstellen, die Geschichte von McCurdys Reise quer durch die USA geht durch das Fernsehen, durch alle Zeitungen, wird im Radio veröffentlicht. Mehrere Bestattungsunternehmen rufen an beim Gerichtsmediziner und sagen, wir begraben den kostenlos. Aber die Beamten beschließen, abzuwarten, ob sich lebende Verwandte melden, um den Körper zu beanspruchen. Und da schließt sich der Kreis. Fred Olds, der Indian Territory Posse of Oklahoma Western, überzeugt schließlich den Dr. Thomas Noguchi, den Chief Medical Examiner Coroner, ihm zu erlauben, die Leiche in Oklahoma zu begraben. Nach weiteren Tests darf er die Leiche in Gewahrsam nehmen. Am 22. April 1977, 66 Jahre nach seinem Tod, wird ein Trauerzug durchgeführt, um McCurdy zum Boot Hill Abschnitt des Summit View Cemetery in Guthrie, Oklahoma zu transportieren. Es wird ein Grabgottesdienst abgehalten mit etwa 300 Leuten. Er wird neben Bill Doolin, dem berühmten Räuber, begraben. Und um sicherzustellen, dass McCurdys Leiche nicht gestohlen wird, werden 2 Fuß Beton über den Sarg gegossen. Ja, das war die Geschichte von Elmer McCurdy und seiner langen Reise nach seinem Tod quer durch die USA.
Was unglaublich ist, dass es ja so viel Menschen oder so viel Nachfrage nach Leichen gibt oder nach solchen Körpern. Das hätte ich nie gedacht. Es gibt ja scheinbar einen Markt, dass es Leute
gab.
Hast du mal eine Leiche? Nee, aber ich weiß ja, der und die kann super, die ist ausgestopft und sieht noch ganz gut aus. Ah, brauche ich für meine Kirmes. Wahnsinn.
Ja, vor allen Dingen, wenn man da so viel Geld mit einnehmen kann. Du hast eben gesagt Nickel, aber also das müsste ja ungefähr $3, nicht $1 gewesen sein. Ne? Wenn 100 ja. Dollar knapp 2.900 sind, dann ist das ja Faktor 30. Und $3 oder was auch immer nach heutigem Maßstab, das ist ja dann schon ein gutes Eintrittsgeld. Ja. Wenn man sich überlegt, dass die beiden, die ihn quasi geklaut oder sich unrechtmäßig angeeignet haben, bereit waren, 500 zu zahlen, also umgerechnet 15.000 nach heutigen Maßstäben. 15.000 nur, um ihn günstig in ihren Besitz zu bekommen. Dann muss der halt richtig viel wert gewesen sein, ne? Also, wenn man ihn sonst gekauft hätte.
Ich habe schon gedacht, Georg, das könnte dein Spezialauftrag sein, mal rauszukriegen, wie viel Geld an diesem Mann verdient worden
ist. Ja, ne, man müsste wissen, wie viele Leute da irgendwie über diese 5 Jahre zum Beispiel, wo der ausgestellt war, wie viele Leute da in zu Besuch quasi gekommen sind. Ob das vielleicht nur 10 am Tag waren oder ob es eher, keine Ahnung, 100 am Tag gewesen sind. Ne?
Ja. Es gibt einen richtigen Leichenmarkt.
Echt?
Ist bei eBay
scheinbar. So. Höre ich da raus.
Du sahst gerade so aus, Eddie, als würdest du googeln und hättest einen gefunden.
Oh Gott. Und vor allen Dingen.
Bei eBay Kleinanzeigen, was letzter Preis?
Niemand der Gäste kann ja auch überhaupt, also du kannst ja jeden Scheiß dahin hängen und sagen, das ist irgendwie ein alter Bandit, es ist ja, keiner kann das sehen, ja, und das ist ja auch total willkürlich, was die da ausstellen können.
Ja.
Ab einem gewissen Zeitpunkt, ne?
Ja, und was halt eine total genial interessante Zeit ist, ist die Zeit dieser großen Wanderzirkusse in den USA, Barnum. Also das fällt ja alles in diese Zeit. Wenn ihr euch da nochmal umguckt, da seht ihr ja die unglaublichsten Sachen, was das auch für Riesenaufbauten waren und mit was für Trossen und Elefanten und Zeug, die da durch die Gegend gezogen sind.
Das war ja, glaube ich, früher auch immer so Kuriositätskabinett, genau. Ne? So irgendwie ein riesengroßer Mensch, ein Zwerg, keine Ahnung, irgendeiner außergewöhnlichen Krankheit oder so.
Auch vor gar nicht.
Hat Alicia eben aufgezählt, ne? Die bärtige Frau und dann irgendwelche siamesischen Zwillinge und dann besonders kleine, dicke, dünne Menschen und so weiter und so fort.
Und es ist ja auch noch nicht so besonders lange her, dass solche Menschen auch in Hamburg oder Berlin in den großen Zoos ausgestellt wurden, ne? Oder auch ganze Völkergruppen ausgestellt wurden. Auch die wurden mit auf Reisen genommen.
Aber lebend teilweise auch.
Lebend, zusammen. Es gibt eine Geschichte von einem, der auch auf solche Wanderzirkusse mit musste. Den haben sie aus irgendeinem Volk einfach mitgenommen. Der musste dann ständig in so einem, ich glaube, im New Yorker Zoo stehen, zusammen mit einem Orang-Utan. Haben sie den ausgestellt, ne? Und den konnte man sich dann immer ab 15 Uhr angucken. Es sind auch teilweise ganz heftige Schicksale. Es gibt Geschichten zu diesen Leuten. Ich verlinke das auch nochmal.
Aber es gab da auch mal in Deutschland, wie hieß dieser Typ mit Körperländer oder sowas?
Körperwelten.
Körperwelten.
Ja. Mhm. Ja, also diese Faszination für Skurrile, das haben die Leute ja immer noch. Und wenn du dir heute die TV-Formate anguckst, da ist es vielleicht dann nicht mehr das und die Ausstellung. Aber Leute, die sich äußerst bizarr verhalten, werden ja immer noch sehr gerne angeguckt. Es gibt leider dazu keine zusammenhängende Dokumentation, die ich euch empfehlen kann. Es gibt ganz viel falsche Geschichten, die nicht stimmen und nicht gut recherchiert sind, weil es natürlich auch eine Hammer-Story ist, aus der man noch viel drehen kann. Ein Buch habe ich tatsächlich über eBay noch bekommen, das ist vergriffen. Emma McCurdy, The Misadventures in Life and Afterlife of an American Outlaw heißt das. Das hat Mark Svenvold geschrieben, da beziehe ich mich auch allermeistens drauf. Und ansonsten, was ich gefunden habe, stelle ich in die Shownotes, damit ihr es nochmal angucken könnt. Es gibt eine Episode von Mystery at the Museum in der Staffel 6, Episode 4. Die habe ich aber nirgendwo bekommen können. Die ist nicht mehr vorhanden irgendwo.
Ist eigentlich irgendwer bestraft worden? Weil das müsste doch irgendwie Störung der Totenruhe oder weiß der Teufel was alles?
Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Und es gibt tatsächlich... Ist es ein Gesetz, dass eine Leiche kein Persönlichkeitsrecht mehr hat wie ein Lebender? Ich weiß nicht, wie es in Amerika ist. Also du darfst ja, ne, die Störung der Totenruhe ist ja bei uns ein Verbrechen, aber du hast nicht mehr die Persönlichkeitsrechte, wenn du tot bist, wie als Lebender. Und das gilt für Amerika auch. Das heißt, da ist niemand mehr belangt.
Ich weiß es halt von diversen Kriminalfällen in den USA, wo halt das... der Umgang mit der Leiche selber definitiv bestraft wurde. Ne? Also jüngere Fälle halt. Kann natürlich sein, dass sie gesagt haben, gut, das war jetzt eine Leiche, die, keine Ahnung, was, 80 Jahre alt, wie alt waren die denn? 1970 hast du gesagt, 77, ne? Gut, also die zig Jahrzehnte alt war und vor allen Dingen möglicherweise oder mit hoher Wahrscheinlichkeit verkauft wurde oder gekauft wurde, nicht in dem Wissen, dass es sich tatsächlich um eine Leiche handelt, ne? Es wird vermutlich noch eine Rolle gespielt haben.
Ja, was ich einigermaßen witzig fand, ich habe geguckt, gibt es denn irgendwie gar nichts, was man sich dazu angucken kann in Bild und Ton, was einigermaßen der Geschichte nahe kommt, wie sie wirklich passiert ist, weil das eine ziemliche Frickelei war, das alles so zusammenzuwursteln. Der Komponist David Jasbeck und die Buchautorin Itama Moses, die haben ein Musical mit dem Titel Dead Outlaw über Emma McCurdy geschrieben. Premiere ist am 14. März in diesem Jahr, und zwar am Broadway. Also auch das kann ein Musical werden. Ich bin mal sehr gespannt, ob man da irgendwas sehen kann, wie das umgesetzt wird.
Ich meine, diese Geschichte hat ja auch irgendwie eine Moral, ne? Das heißt ja so, du kannst der bescheuertste, besoffenste Bankräuber der Welt sein, der nicht die Kette kriegt und trotzdem lange Zeit sehr, sehr berühmt sein nach dem Tod, ne?
Tja.
Ja. Ja, sehr schöne, mal ganz andere Geschichte. Wir haben ja wirklich eine tolle Varianz an Fällen, muss ich mal sagen. Es ist nicht immer nur der 0815 Mordfall mit begrabener Leiche im Wald oder so, sondern irgendwie, also das war jetzt überhaupt nicht abzusehen, wohin diese Reise geht. Sehr, sehr abgefahren. Und wieder mal toll recherchiert, Alice.
Ja, ich danke auch nochmal dir, Georg, weil du gesagt hast, lass uns den Schwerpunkt mal bitte auf das legen, was nach seinem Tod passiert ist. Und da habe ich mich sehr, also ne, das davor ist natürlich recht gut dokumentiert über die Zeitungsartikel und die Aussagen der Behörden und so. Aber das war jetzt auch mal sportlich eine kurze Verbrecherkarriere einfach mal, ne? Also mit 30 abgedankt und vorher recht erfolglos. Das wollte ich euch nicht vorenthalten, weil es einfach auch so dumm gelaufen ist, ne?
Ja, schöner Fall.
Sehr, sehr schöner Fall. Vielen Dank, Alice. Wie viele Seiten?
Ich war ziemlich komprimiert, weil ich sehr diszipliniert war. Nicht noch 1000, wir haben eben kurz drüber gesprochen, Etienne, weil man sich so im Internet verläuft plötzlich, ne? Und denkt, warum lese ich denn jetzt gerade was zu ganz anderen Sachen? Es waren insgesamt jetzt, glaube ich, Skript 20 Seiten und das Buch habe ich mir halt reingedonnert, das hat 200. Also auf eBay gibt es auch noch. Ich habe das Exemplar für 8,41 noch bekommen. Die gehen ab 39 los. Gibt auch noch ein anderes Buch, das ist vergriffen, das kriegt man gar nicht mehr. Beziehungsweise ein Anbieter hatte das für 320 und das war es mir dann doch nicht wert.
Stimmt. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Alice. Ja. Wenn ihr Alice und diesen Podcast natürlich supporten wollt, könnt ihr auf steadyhq.com gehen, sowas wie Patreon, und dann /vorn, also steady, steadyhq.com/vorn. Vielen Dank an mittlerweile 77 Supporter für diesen Podcast. Und da findet ihr natürlich auch alle Folgen nochmal im Archiv. Ja. Und auch werbefrei, muss man dazu sagen.
Ja? Danke, Alice. Ja.
Danke, Alice. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Genau.
Super gerne.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.